an Bord der Raumstation Endless Sights. Ich hätte mir nicht träumen lassen, dass unsere Vision Wirklichkeit wird. Vor uns tausende Welten. Welten aus Eis, Wasser, durch und durch mit Sand bedeckt, andere durchzogen von dichtem Dschungel oder aus einer einzigen riesigen Industrieanlage bestehend. Jeder mit ihrer eigenen Geschichte, mit ihren eigenen Bewohnern, Konflikten und Problemen. Und wir mittendrin. Diese Welten zu entdecken, gemeinsam zu bereisen, Konflikte zum Besseren zu wenden. Dafür sind wir hier. Wir sind die Dysonauts.
Hallo liebe Dysonauts und hallo lieber Phil, ich grüße dich zur heutigen Aufnahme.
Hallöchen Peewee und hallo liebe Dysonauts.
Wie ihr ja schon am Folgentitel erkannt habt, reden Phil und ich heute über Trench Crusade. Und ich bin totaler Noob, was Trench Crusade angeht. Dagegen ist unser Phil, er hat sich ein bisschen reingelesen in die ganze Geschichte und ich bin sehr gespannt, Phil, was du uns heute über Trench Crusade erzählen willst, was es ist, wo es stattfindet, wie es sich spielt, was man mit seinen ganzen Bits macht, die man vielleicht noch irgendwie zu Hause im Bitskoffer irgendwo rumfliegen hat und warum das Ganze Grimdark ist. Und darüber freue ich mich sehr, mit dir heute hier zu quatschen.
Peewee, die Freude ist ganz meinerseits, denn das ist ein Projekt, das mich schon jetzt mittlerweile ein paar Jahre begleitet tatsächlich. Und ich bin einfach nur gehypt, da endlich mal drüber sprechen zu können mit dir, weil es einfach, ja, so grimdark ist und dadurch einfach eine ganz eigene Faszination ausstrahlt irgendwie, finde ich, die ich so von anderen Spielen bisher noch nicht in der Art und Weise kenne. Wir haben natürlich unser Grimdark-Universum schlechthin mit Warhammer eigentlich, aber das ist ja alles mittlerweile schon ein bisschen massentauglicher geworden, würde ich sagen. Also ein bisschen abgeschwächt worden mittlerweile, so dass andere Settings so dieses richtige Blood and Gore erst so richtig anfangen zu füllen jetzt, was halt Warhammer gar nicht mehr so intensiv, also das kann man sich ja selber gestalten, ist ja auch irgendwo klar, wie Grimdark man das haben will. Da gibt's ja ganz viele unterschiedliche Ansätze. Aber ich glaube, Trench Crusade ist ein Spiel, das mit Grimdark verheiratet ist sozusagen.
Du meinst, man muss es in einem Atemzug sagen?
Ja, irgendwie schon. Also allein was die Artworks und die ganze Lore und so angeht, mehr geht, glaube ich, fast gar nicht, wenn man Bock auf ein grimdarkes Setting hat und auf grimdarke Bemalung und so. Also ist schon geil.
Du hast gerade gesagt, dass du da schon mehrere Jahre dran bist an dem Thema. Wann hat dich denn das erste Mal Trench Crusade so ein bisschen, sagen wir mal, in den Bann gezogen?
Das Ganze begann so im Mai 22, würde ich ungefähr sagen. Da bin ich über Instagram, über den User Brass Monkey auf den Communicant Tank Hunter Kickstarter aufmerksam geworden. Der ist quasi ein Sculptor, der Miniaturen sculptet und der hat nach den Artworks von Mike Franchina so Modelle gesculptet, die dann über den Kickstarter verkauft worden sind und unter dem Titel Trench Crusade Communicant Tank Hunter. Damit hat das Ganze für mich jedenfalls begonnen, dass ich auf dieses ganze Thema Trench Crusade aufmerksam geworden bin. Zum damaligen Zeitpunkt gab es aber meines Wissens nach noch keine Regeln oder sowas. Also da gab es halt die Artworks und die Modelle, aber noch kein Spiel irgendwie. Und auch die ganze Lore war noch nicht so ausgearbeitet. Also jedenfalls, was ich so mitbekommen habe zum damaligen Zeitpunkt, sagen wir mal so.
Ja.
Und ich sehe das Ganze mit diesem Kickstarter mit einem lachenden und einem weinenden Auge, würde ich sagen. Das lachende Auge, weil die Modelle halt mega geil aussehen, finde ich. Und weil das auch zum ersten Mal Modelle sein werden mit diesem
Zeocast.
Zeocast, genau. Das werden meine ersten Zeocast-Modelle sein. Und die wurden halt alle komplett von dem Brass Monkey und Leuten von ihm hergestellt, die Minis. und verschickt. Und das weinende Auge, weil ich bis heute auf die Auslieferung warte und der Kickstarter wurde im Juni 22 gebackt.
Oh, 2 Jahre jetzt her, ne? Also, bei manchen Kickstartern sagt man dann schon von wegen so, vergiss es, der ist in der Versenkung verschwunden, ne?
Ja, könnte man meinen. Jedoch habe ich in den FAQs von Trench Crusade gelesen, dass ja jetzt auch zu den Regeln und noch mehr Minis ein neuer Kickstarter kommen soll und sie damit aber warten wollen, bis der alte Kickstarter komplett ausgeliefert ist. Und das finde ich wiederum, würde ich sagen, ist ein sehr gutes Zeichen.
Mhm. Okay, nimm uns doch mal mit in die, ich sag jetzt mal, du hast gerade so gesagt, so grimdarke Welt von Trench Crusade. Worum geht's da? Was ist das eigentlich? Also Trench ist klar, es ist ein Graben und Crusade ist ein Kreuzzug.
Ja.
Das klingt erstmal irgendwie so, das passt gar nicht miteinander, aber irgendwie scheint es ja doch irgendwie so zu funktionieren. Erzähl mal.
Also wollen wir jetzt erstmal mit der Lore einsteigen oder soll ich einen Überblick über das Gameplay verschaffen? Womit möchtest du beginnen?
Also ich würde ganz gerne eigentlich in der Lore beginnen, weil ich glaube, dann kann man sich auch ein bisschen besser vorstellen, wie so die Figuren aussehen und wie nachher dann auch das Gameplay sich vielleicht auch auswirkt auf die jeweilige Zeitlinie, in der man sich da auch bewegt.
Ja, okay. Also da müssen wir wirklich mal einen ganzen Schritt zurückgehen an den Anfang, wie sozusagen die Story von Trench Crusade beginnt. Und zwar ist das so im Jahre 1099 und dort findet der erste Kreuzzug statt, der dann Jerusalem einnimmt. Also soweit ist das ungefähr mit unserer Welt übereinstimmt, sage ich mal. Weil im Endeffekt die Lore eine alternative Realität zu unserer darstellt, aber sich sehr stark an Mythologie und geschichtlichen Ereignissen unserer Welt schon irgendwo noch mit orientiert. Also zumindest was das Jahr 1099 angeht. Prinzip ist es dann so, dass die Tempelritter in Jerusalem eine Art Artefakt, was nicht näher beschrieben ist, finden und mit diesem Artefakt den Akt der ultimativen Ketzerei begehen und dann die Tore zur Hölle in Jerusalem geöffnet werden und Jerusalem in einer Art Kataklysmus zerstört wird. Und damit beginnt im Endeffekt diese alternative Zeitlinie, kann man sich so vorstellen. Dann machen wir jetzt mal, weil wir wollen jetzt auch nicht zu krass ins Detail gehen, was da alles passiert, weil da passieren dann jetzt noch ganz, ganz viele Sachen, die aber, finde ich, dann eher für Leute interessant sind, die jetzt noch tiefer in die Lore einsteigen wollen. Aber entscheidend ist, dass wir uns, wenn wir Trench Crusade spielen, im Jahr 1914 befinden, also zum Beginn des Ersten Weltkriegs, quasi 1000 Jahre später, und wir dort die Kriege in Form von Konflikten zwischen den Fraktionen ausfechten, die man sich grob so vorstellen kann, Himmel gegen Hölle. Aber das ist wirklich nur die grobe Vorstellung, die man sich so, wie man sich das vorstellen kann, wie die Fraktionen grob aufgeteilt sind, weil es gibt nicht nur 2 Fraktionen, sondern es gibt noch mehr. Aber die verfolgen beide ähnliche Ziele, ne? Also es gibt einmal die, die eher der Hölle zuzuordnen sind, die eher die Welt vernichten wollen oder die Welt versklaven wollen oder so richtig klar ist das noch nicht für mich geworden, was eigentlich die Ziele sind. Und dann gibt es so die Fraktionen, die sich eher, ja, so eine Art Gotteskrieger oder Himmelskrieger sehen, die sozusagen gegen diese Mächte der Hölle kämpfen. Das sind im Prinzip so grob die zwei übergeordneten Fraktionen, kann man so sagen. Genau, aber im Endeffekt, da können wir aber später nochmal genauer eingehen, unterscheiden sich die Fraktionen dann doch schon im Detail. Und wenn wir jetzt sagen, wir spielen die Schlachten und Konflikte nach, bedeutet das, dass wir einen kampagnenbasierten Skirmisher spielen. Das muss man sich vorstellen, dass man so 10 bis 30 Miniaturen Pi mal Daumen innerhalb der Kampagne pro Fraktion aufs Feld führt. Und das Schlachtfeld ist ungefähr so 3x3 Fuß bis 4x4 Fuß groß.
Ah.
Das Ganze bewegt sich im 32 mm Heroic Scale. Das ist quasi, so ist es quasi gedacht. Und ja, die Schlachten finden auf im Idealfall mehrstöckigen Spielfeldern statt, weil, da kommen wir aber später in den Regeln nochmal drauf, das schon auch eine Auswirkung auf die taktischen Möglichkeiten dann mit sich bringt, ne? Mhm. So, deswegen ist es zumindest empfohlen, dass man auch zumindest Gebäude hat, auf die man draufgehen kann oder dann halt diese Gräben, in denen man rumgehen kann. Also, dass es auf jeden Fall Höhenunterschiede gibt. Das ist quasi schon empfohlen. Wobei ich sagen muss, dass mit dem 32 mm Heroic Scale sich seltsam anfühlt, wenn ich die empfohlenen Basegrößen in Relation dazu mal nehme, weil du hast halt zum Beispiel für Standard-Infanterie-Einheiten hast du eine Basegröße von 25 mm als Empfehlung, aber bei einer 32 mm Figur finde ich persönlich eine 25 mm Base, also für das, was ich so bisher dafür gekitbasht habe, war das ungeeignet. Und ich hasse es wirklich, wenn bei Rundbasen die Füße über die Kante drüber gucken oder so.
Das monkt dich, wolltest du sagen.
Das mag ich wirklich gar nicht. Das monkt mich, genau. Das monkt mich extrem.
Nein, kann ich voll verstehen. Also, ich sag mal, du hast ja auch ein paar Bilder gezeigt, auch auf deinem Instagram-Kanal, hier Hammer 4000. Dort bist du ja fleißig am Kitbashen und diese Kitbashen, die du gemacht hast, die sehen erstmal natürlich total geil aus. Und wenn ich mir da ein kleines 25 mm Bäschen vorstelle, ganz ehrlich, dann sieht das aus wie so ein Gullideckel am Fuß, den er gerade irgendwie mitschlürt.
Ja, also es fühlt sich irgendwie falsch an. Und ich habe bisher beim Studieren der Regeln auch nicht den Eindruck gehabt, dass es wirklich so einen unfassbar großen Unterschied macht, ob ich meine Miniatur jetzt auf eine 25 oder eine 32 mm Base stelle. Und wir können uns ja auch einfach darauf einigen, dass wir diesen Base-Größenregeln hausregelmäßig nicht allzu viel Beachtung schenken, sag ich mal so. Ne? Also man muss ja jetzt nicht eine 80 mm Base nehmen oder so für eine kleine Miniatur, das macht ja auch keinen Sinn, das macht ja aber auch niemand so, mhm. Aber ob das wirklich so einen großen Unterschied macht, weiß ich jetzt wirklich noch nicht, weil ich auch noch kein eigenes Testspiel gemacht habe, ich habe die Regeln erstmal nur so studiert, um sie erstmal an sich zu verstehen, aber Testspiele folgen auf jeden Fall noch, aber es ist halt so spannend an sich, dass ich schon finde, dass alleine das schon Grund genug ist, da mal drüber zu reden und da mal sich so ein bisschen drüber auszutauschen.
Mhm. Wenn du jetzt mit deinen Figuren über das Schlachtfeld fegst, gibt es dort irgendwie etwas, sag ich jetzt mal, was du, ich sag mal, so einsammeln musst, damit du so besondere Boni kriegst oder dass das ein bisschen auch so auf die Lore drauf geht? Weil jetzt gerade so klingt das so, du bist halt im Ersten Weltkrieg in der alternativen Zeitlinie, du bist aber auf einem Kreuzzug und dann bist du auf dem Spielfeld, aber da, es klingt so, als ob da gar nichts drüber passiert, auf dem Spielfeld mithilfe der Regeln. Weißt du, was ich meine?
Ach so, dass man nicht mit dem Spielfeld interagiert im Ende.
Ja, sowas. Als ob da irgendwie zwar die Story im Hintergrund dir eine wunderbare Plattform liefert, aber das, und auch wie du es gerade sagtest, ne, die haben da irgendwie so ein heiliges Relikt da irgendwo genommen und plötzlich ist dann ganz Jerusalem explodiert und Himmel gegen Hölle quasi kämpfen. Gibt es denn sowas dann nachher dann auch auf dem Spielfeld? Gibt es das wieder oder ist es einzig und allein in den Fraktionen nachher dann halt verwoben?
Naja, also es geht ja dann schon darum, teilweise irgendwelche heiligen Reliquien sicherzustellen oder sowas, um sich dadurch dann im großen Krieg einen Vorteil zu verschaffen. Also da gibt's schon verschiedene Szenarios, die sicherlich dann auch so ein bisschen auf die Story eingehen. Aber wir dürfen nicht vergessen, dass bisher nur Playtest-Rules veröffentlicht sind. Also es gibt auch nur 5 Szenarios bisher, soweit ich das gesehen habe.
Ja.
Und ich denke mal, dass das auf jeden Fall eine Rolle spielt und sehr sicher auch noch weiter ausgebaut werden wird, gehe ich mal ganz stark von aus. Auf jeden Fall, also ich würde sagen, ja, also das spielt auf jeden Fall eine Rolle.
Bevor wir jetzt mal so ein bisschen auch in die Regeln vielleicht auch abtauchen, wir müssen beide mal eben über das bis jetzt veröffentlichte Artwork reden. Phil, das muss ich dir ganz ehrlich sagen, ja. Als du gesagt hast, lass mal eine Folge zu Trench Crusade machen, ne, habe ich gesagt, ja, du, können wir machen. Da habe ich zwar keine Ahnung von, ich kenne das Spiel nicht, ne, aber ich vertraue dir in solchen Sachen immer und meistens bist du dann auch so jemand, der hat so ein glückliches, goldenes Händchen für solche Geschichten. So, und jetzt passiert Folgendes. Jetzt habe ich mir einfach dann bei Google, habe ich dann einfach dann Trench Crusade eingegeben und dann komme ich erstmal auf eine Seite drauf, die mich mit einem roten Templerkreuz empfängt und allein dieses Artwork im Hintergrund habe ich erst gedacht, Hölle, 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 ich bin bei 40k gelandet. Aber bei näherem Hinsehen, muss ich dir ganz ehrlich sagen, ist das der absolute Shit. Also wir haben, ich sag jetzt mal, die ganz normalen Kreuze haben wir hier, ne? Also das kirchliche Kreuz, so wie ihr es kennt. Dann haben wir aber auch so Schützengräben, die wir hier sehen, wirklich vom Ersten Weltkrieg inspiriert, mit dicken Haubitzen damit bei und im Hintergrund stehen. Ich glaube, das sind Panzer, oder? Also wenn ich auf die Internetseite gehe. Also ich hätte jetzt gesagt,
es sind Panzer.
Ne? Also es sind riesige, monströse Panzer. Und überall schwirrt und fliegt irgendwas durch die Luft. Und ich habe gedacht, Alter, wo bist du denn hier gelandet? Was ist das denn für etwas? Und dann kommt man irgendwie darauf, dass da steht Playtest Rules. Und da bin ich draufgegangen und ich habe gedacht, ah, nimmst du mal Quickstart Rules. Das ist schon mal etwas. So, Quickstart Rules, die sind allein schon für sich sehr schön aufbereitet. In einer tollen Schriftart, mit ein bisschen was Zeichnung damit bei. Aber der absolute Shit passiert ja erst, wenn du die Trench Crusade Lore runterlädst. Dann
den Lore Primer, ja.
Den Lore Primer, genau richtig. Und dann guckt dich ein Typ an mit einer Peitsche und der ist von oben, also eine Gasmaske auf, so eine weiße Gasmaske, und der ist von oben bis unten ist der vollgepackert, wie unser lieber Hauke so schön sagt, mit Ikonen aus der Kirche, so wirklich so Ikonenmalerei.
Gepeikert,
genau.
Genau.
Der ist da vollgepeikert von mit dem ganzen Kram und hält in der linken Hand hält er ein Schild mit Jesus am Kreuz und daneben sind so abgetrennte Hände angenagelt. Alter, ich krieg ja wieder eine Gänsehaut, Bild, ne? Wo ich mir dieses Bild hier angucke. Und wenn man sich dann weiter in diesem Primer vorarbeitet, was dann einfach für ein Artwork abgefeuert wird. Alter Falter, jetzt verstehe ich deine gesamte Geschichte. Ich hab Bock auf Kitbashen.
Ja, also das ist wirklich so verrückt. Und ja, es gibt zwar noch keine offiziellen Miniaturen, aber auch dazu steht in dem Regelwerk mehr oder weniger, dass die Macher des Spiels ja die Leute mehr oder weniger dazu ermuntern wollen, zu kitbashen. Also man ist überhaupt nicht irgendwie gezwungen oder angehalten, irgendwelche offiziellen Miniaturen zu benutzen, zumal ja, wie erwähnt, es gibt bisher erst einen Kickstarter und die Miniaturen sind auch noch nicht ausgeliefert, mehr oder weniger. Also zum Teil halt schon, aber ich habe meine jedenfalls noch nicht bekommen. Soweit ich weiß, hat zum Beispiel Andy von den beim Imperator nichts Neues, Jungs, der hatte da, glaube ich, auch mitgemacht und der hat seine, glaube ich, auch noch nicht. Auf jeden Fall aus dem Kreis habe ich da auch schon mit jemandem drüber gequatscht, der auch seine Minis noch nicht bekommen hatte. Und ich glaube, das liegt auch unter anderem daran, dass halt erstmal so in England quasi, weil der Typ, der die Minis gemacht hat, kommt, soweit ich weiß, aus England, glaube ich, der halt erstmal dort sozusagen ausgeliefert hat und dann nach Kontinentaleuropa erst ein bisschen später. Ja, aber ich habe, wie gesagt, bis heute noch nichts bekommen. Und wie sieht denn das mit dem aktuellen Update hier aus? Also es wurden immer wieder regelmäßige Updates hochgeladen. Das letzte ist vom 29., wo nochmal quasi eine Entschuldigung dafür ausgesprochen wird, dass das Fulfillment langsam vorwärts geht und dass halt private Schwierigkeiten dazwischen gekommen sind, die das Ganze halt verzögern, wofür ich auf jeden Fall Verständnis habe. Immerhin wurde es kommuniziert regelmäßig, deswegen manchmal macht einem das Leben halt einfach einen Strich durch die Rechnung und das ist halt hier keine Firma, die irgendwas ausliefert, ne, sondern das ist halt ein Dude quasi, der natürlich Hilfe hat, aber der das quasi alles auf seinen Schultern trägt. Und ja, dann muss man halt auch mal damit leben können, wenn sich das verzögert. Ne, es ist ja nicht irgendwie Cool Mini or Not, die schon den gefühlt 100. Kickstarter jetzt irgendwie machen. Da würde man vielleicht, also da würde ich schon eher verstehen, wenn das Leuten sauer aufstößt bei so einer mehr oder minder professionalisierten Firma, ne, die ja wirklich Kickstarter-Erfahrung noch und nöcher haben. Da würde ich jetzt hier wirklich mal im Zweifel auch mal zwei Augen zudrücken. Also ich bin nicht sauer darüber und ich bin ja auch nicht darauf angewiesen oder so. Ne? Also gerade durch dieses ganze Kitbashe, ja, ich kann da gut drauf warten auf jeden Fall. Ich gehe auch mal davon aus, dass wenn dann irgendwann der richtige Trench Crusade Kickstarter mit Regeln und Minis startet, dass da dann ja aus den Erfahrungen gelernt worden sein wird, hoffe ich mal, und dass das dann vielleicht ein bisschen schneller alles vonstatten geht. Aber wir werden sehen.
Na gut, aber dafür haben wir auch schon mehrmals gesagt, sind Kickstarter einfach da, ne? Dass du solchen Leuten einfach die Möglichkeit gibst, ihre Idee mit anderen zu teilen, sodass alle drauf Zugriff dann irgendwie haben. Und von daher, dann ist es auch alles okay. Muss ich auch dazu sagen. Also dann kann man wirklich warten. Ja, wenn das, so wie du gerade sagtest, mit Cool Mini or Not ist, da würde ich mir wahrscheinlich eher sagen, von wegen, ey Leute, ne, das ist nicht euer erster Kickstarter, ihr wisst, wie es läuft. Haut mal raus, ne?
Ja, und die haben halt im Zweifel, sind jetzt im Zweifel eine Firma mit Angestellten und so, wo man das dann ganz anders planen und auch handeln kann, als jetzt irgendeine Privatperson, die ja nicht ihre eigentliche Arbeit und ihr eigentliches Leben jetzt einfach stehen und liegen lassen kann, weil dafür ist da sicherlich nicht genug Geld bei rumgekommen. Mhm. Für mehrere Jahre, sag ich mal, ne? Also wenn man überlegt, dass das ein super kleines Projekt war und das Ziel waren, glaube ich, irgendwie $2,000 oder so, also es war auf jeden Fall nicht hochgegriffen, dann sind Pfund, wollte ich sagen, nicht Dollar, dann ja. Sind hier fast 37.000 Pfund mit fast 2.000 Unterstützerinnen und Unterstützern auf jeden Fall Erfolg, würde ich sagen.
Ach, das ist ja cool. Also viel mehr hat er gar nicht gefordert, sag ich jetzt mal in Anführungszeichen, als 2.000 Pfund.
Nee, also ich meine, es war sowas in dem Dreh, genau, also es war gar nicht so viel, das kann man ja hier irgendwo, kann man das, genau, 2000 Pfund waren der Zielbetrag, um sozusagen die Produktion von einer gewissen Anzahl von Minis mehr oder minder finanzieren zu können, und dann gab es halt eine ganze Menge Stretch Goals, auch wirklich in Form von Miniaturen, die es dann zum Teil kostenlos dazu gegeben hätte, ja. Sag ich mal. Also manche Sachen wurden auch zum Kauf freigeschaltet, weil das einfach bei so einer kleinen, ne, bei so einem kleinen Projekt einfach nicht immer möglich ist, dass da irgendwie alles dann kostenlos oben drauf kommt. Das kann ich auch irgendwo verstehen. Aber ja, im Endeffekt bin ich mal wirklich, wirklich gespannt, wie die Miniaturen dann halt auch aussehen werden, so von der Qualität her, weil ich kann das überhaupt nicht einschätzen mit diesem Zio-Cast, wie gut oder schlecht das dann wird.
Nee, kann ich auch nicht einschätzen. Also, wenn ihr da draußen mal schon mal was von Zio-Cast in den Händen gehabt habt und da mal irgendwie Hand angelegt habt und bemalt und vielleicht sogar ein bisschen umgebaut habt oder mit einem Skalpell mal dran gewesen seid oder so, lasst uns ruhig teilhaben. Das würde mich echt interessieren und ich glaube, Phil auch.
Ja, definitiv. Definitiv. Ich werde ja zwar trotzdem irgendwann selber auch mal in den Händen halten, aber trotzdem ist es irgendwie immer spannend bei so neuen Technologien, ob die sich dann wirklich auch bewähren oder ob das nur so ein Hype ist, der dann relativ schnell wieder vergeht. Das weiß man ja immer nicht so recht, ne?
Ja, genau, das ist.
Wir werden sehen.
Okay. Ja, Phil, wolltest du uns mal mitnehmen in die Regeln? Also jetzt sind wir ja schon mal so ein bisschen in die Lore mit reingegangen. Wir wissen im Prinzip, welches Zeitzeichen ja. Wir sind. Wir wissen, dass es Grimdark ist, ne? Also Grimdark ja. Trademark hier bitte dran machen.
Auf jeden Fall.
Ansonsten, nimm uns einfach mal mit in die Regeln. Also, was ist dir da aufgefallen? Gehen wir einfach mal durch.
Ja, also, wie schon bereits erwähnt, handelt es sich um einen Skirmish. Und zwar finden hier alternierende Aktivierungen statt. Das bedeutet, die Spielenden aktivieren abwechselnd jeweils ein Modell und können dann verschiedene Aktionen ausführen. Das kann sowas sein wie bewegen, die klassische Charge-Aktivierung, also sozusagen in den Nahkampf rennen, schießen oder halt im Nahkampf kämpfen. Und dann gibt es bei manchen Modellen immer noch extra Aktionen. Das ist dann aber immer in den Regeln der Einheiten nochmal extra beschrieben, was für Aktionen das sind und wie die funktionieren. Und dann gibt es noch ein paar Sachen, wie die sich als sogenannte Risky Action, also ne, riskante Aktionen beschreiben, was zum Beispiel bedeutet, dass man dafür nochmal einen Test würfeln muss, der bei einem Fehlschlag zur sofortigen Beendigung der Aktivierung bedeutet.
Ja.
Also das wäre zum Beispiel ein Dash, also im Prinzip eine zweite Aktivierung. Eine zweite Bewegung in der Aktivierung. Und dafür muss man dann einen Risky Action Test würfeln. Und Tests werden immer mit 2d6 gewürfelt. Und dieser Wurf kann modifiziert werden mit Plus- und Minus-Dice.
Ah, okay.
Das bedeutet, wir fügen, egal ob es Plus- oder Minus-Dice sind, fügen wir einen Würfel hinzu. Bei einem Plus-Dice haben wir dann zum Beispiel statt 2d6 haben wir dann 3d6 und die höchsten oder die nicht unbedingt die höchsten, aber die besten zwei Ergebnisse zählen, weil es gibt auch Tests, wo wir niedrige Ergebnisse haben wollen. Und bei einem Minus-Dice fügen wir dann auch einen Würfel hinzu und die schlechtesten zwei Ergebnisse zählen. Also bei so einem Action-Success, den man quasi erwürfeln möchte, wäre dann ein Plus-Dice. Ich würfel 3d6 und darf die höchsten zwei Ergebnisse benutzen, weil ich brauche mindestens eine 7 im Ergebnis, damit meine Risky Action ausgeführt wird. Und bei einem würde ich sozusagen einen Minus-Dice bekommen. Ich führe eine Risky Action aus und die wird modifiziert mit einem Minus-Dice, würfel ich auch 3d6, aber die schlechteren zwei Ergebnisse zählen. Also meine Chance, das zu schaffen, wird drastisch verschlechtert.
Das ist eine sehr, sehr schöne Mechanik, finde ich.
Finde ich auch. Und die Wichtigkeit dieser Mechanik kommt jetzt erst zum Tragen. Und zwar ist es in dem Spiel nicht etwa so, dass unsere Modelle Lebenspunkte oder sowas in der Art haben. Sowas existiert im Prinzip nicht. Es gibt zwar noch die Regel Tough, da komme ich aber später nochmal zu, die wie so eine Art, ja, zweites Leben fungiert im Endeffekt. Aber wenn wir verwundet werden, also du schießt auf mich und triffst, also du machst sozusagen einen Test, ob du triffst,
ja,
und das klappt, dann muss ich einen Verwundungswurf würfeln und dieser kann quasi einen Minor Hit ergeben. Und das bedeutet aber nicht, dass ich einen Lebenspunkt verliere, sondern dann bekomme ich einen sogenannten Blutmarker, also einen Blattmarker auf mein Modell. Und diese Blattmarker musst du dir so vorstellen, wenn du mich das nächste Mal verwundest und ich dann einen Verwundungswurf mache, könntest du diesen Blattmarker von meinem Modell ausgeben und mir einen Minus-Dice geben für diesen Wurf.
Mhm.
Was dann bedeutet, dass mein Wurf schlechter wird. Und bei Verwundungswürfen ist es so, je niedriger das Ergebnis, desto besser. Ne? Das bedeutet, ich würde einen Minus-Dice bekommen, aber die höheren zwei Würfel würden dann zählen, ne, weil ich will ja ein niedriges Ergebnis haben, deswegen muss man da ab und zu mal so ein bisschen umdenken.
Ja, ja.
Immer je nachdem, ne, beim Action Success Chart würde ein Minuswürfel dazu führen, dass ich die niedrigsten zwei Ergebnisse benutzen muss und bei einem Injury Wurf, also beim Verwundungswurf, würde ein Minuswürfel dazu führen, dass ich die höchsten zwei Würfelergebnisse nehmen muss, weil 9 bis 12 bedeutet, mein Modell ist quasi tot. Ne?
Ja, richtig.
Und das ist das schlechtestmögliche Ergebnis, genau. Das sind diese sogenannten Blattmarker, die es halt gibt. Und dann gibt es noch Blessing-Markers, die funktionieren genau andersrum. Das bedeutet, durch bestimmte Aktionen oder Ereignisse in einem Match kann es passieren, dass ich auf meinen Modellen Blessing-Marker bekomme, also Segensmarker. Und die kann ich dann für mein Modell ausgeben, um einen Wurf zu verbessern. Also so gibt es halt im Prinzip diese Mechanik, entweder kann dein Mitspieler deine Aktionen beeinflussen, indem er diese Blutmarker ausgibt, oder du selbst deine Aktion beeinflusst, indem du diese Blessing-Marker ausgibst.
Okay, wie so ein Ressourcenmanagement im Prinzip, wenn du so willst, ne? So ein bisschen mit dabei.
Genau, dass sich halt während des Matches quasi aufbaut. Und das ist auch wichtig, da ja dein Modell ja, also die Chance, dass ein Modell von dir ausgeschaltet wird, theoretisch mit jedem Blutmarker steigt, weil ich kann ja auch, wenn du jetzt einen Verwundungswurf machst und du hast schon zwei Blutmarker, kann ich die auch beide ausgeben.
Ja.
So, und dann bekommst du zwei Minuswürfel.
Das finde ich immer schön, wenn man so mit den Leuten interagieren kann, weißt du? Du bist nicht nur, ich sag jetzt mal, gezwungen mit deinen Sachen zu haushalten, sondern du kannst dem dann, auf böse gesagt, jetzt noch einen reinwürgen. Weißt du, was ich meine?
Ja, klar. Genau, da, ja, so muss man es sehen, genau.
So kannst du immer noch so ein bisschen pokern, so nach dem Motto, ne? So, schaffe ich den Wurf jetzt so oder kommt mein Mitspieler jetzt um die Ecke und drückt mir noch eben einen rein? Und allein dieses Ding von wegen so, du musst dann, ich sag jetzt mal, wenn du diese Plus- und Minuswürfel damit reinpackst, so nach dem Motto, so wie du es gerade sagtest, dass du dann einfach nicht immer auf das höchste Ergebnis kommen musst mit deinen Würfeln, sondern dass du einfach auf das passende Ergebnis kommen musst. Ob das jetzt höher oder niedriger ist und so weiter und so. Das, finde ich, ist ein schöner Twist, muss ich mal sagen.
Ja, auf jeden Fall, weil sobald du Blutmarker hast, musst du immer damit rechnen, wenn dein Modell von dir irgendeine Aktion ausführt, dass dein Gegenspieler dann sagt, puh, nee, das ist mir jetzt gerade zu gefährlich, ich gebe mal einen Blutmarker aus und verschlechtere deine Situation. Das kann ja auch schon mal sein, du hast, was weiß ich, du willst ein Modell von mir angreifen und musst dafür einen Test würfeln, ne, wie für alle Attacken sozusagen. Ja. Egal, ob das jetzt Schießen oder Nahkampf ist. Und dann sage ich, oh, der ist aber ganz schön stark. Ich gebe mal lieber einen Blutmarker aus und verschlechtere deinen Wurf. So, weil du zum Beispiel auf einer erhöhten Position stehst und für jede 3 Zoll, die du quasi höher bist als ich, bekommst du einen Pluswürfel fürs Schießen. Ne? Das bedeutet, angenommen, ich stehe nicht in Deckung und du bist höher, 3 Zoll über mir und schießt auf mich, dann bekommst du einen Bonuswürfel und dann kann ich dir den wieder wegnehmen, indem ich einen Blutmarker ausgebe. Zum Beispiel, ne? Aber angenommen, du hättest jetzt einen Segensmarker auf demselben Modell, dann könntest du den Segensmarker dann wiederum ausgeben, um den Minuswürfel zu negieren. Das geht dann halt auch, ne? Also, diese Plus- und Minuswürfel heben sich auch gegenseitig auf. Im Endeffekt.
Ja, das finde ich spannend. Das ist das, was ich vorhin meinte, von wegen so, ob dann auch das ich sag jetzt mal so, diese Geschichte und so und auch so mit den Minis und so, ob das auch nachher auf dem Spielfeld so ein bisschen dann irgendwie dann auch dann stattfindet, ne? So wie du gerade sagtest, du bist 3 Zoll höher, kriegst du ein Plus-Dice, kriegst du im Prinzip dazu, so und so, dass du dir dann halt aufgrund dessen, dass du mit dem Gelände spielst, dir gewisse Vorteile verschaffst. Das meinte ich vorhin, genau.
Genau. Ja, das war ja auch das, weswegen ich vorhin meinte, dass das Gelände für die taktischen Entscheidungen, die du während des Spiels triffst, im Endeffekt entscheidend ist halt, ne, weil das halt wirklich, also Deckung dann auch im Endeffekt den Wurf beeinflusst. Also bei einer Fernkampfattacke quasi, ne, weil wenn der Gegner in Deckung ist, dann bekommst du einen Minuswürfel für den Fernkampfangriff, ne?
Ja.
Das kannst du durch eine erhöhte Position aber wieder ausgleichen, weil dafür bekommst du wieder einen Pluswürfel und so interagiert quasi dann schon im Detail das Gelände mit den Regeln.
Okay, das müsste man natürlich dann sehen, wie das sich da wirklich reellen Spiel, sag ich jetzt dann auch mal, dann anfühlt. Aber generell klingt das schon mal gar nicht so schlecht. Wie sieht's denn aus mit ich will dich hauen oder beschießen? Weil wir sind ja im alternativen Ersten Weltkrieg. Das heißt also, da wird's was geben, womit ich dich beschießen kann. Und wenn's eine alte Konservendose ist mit Frühstücksfleisch, dann nehme ich das und wirf dir das an den Kopf.
Ja, also da es ja ein alternatives Universum ist, ist es halt schon so, dass wir nicht ausschließlich quasi die Waffen des Ersten Weltkriegs zur Verfügung haben, sondern schon teilweise auch technologisch etwas fortschrittlichere Waffen. Also es gibt zum Beispiel auch teilweise so Kampfanzüge, mechanisierte Kampfanzüge. Es ist alles schon so ein bisschen, man sagt auch Dieselpunk dazu, glaube ich, was dann auch wieder zu diesem ganzen Thema Grimdark total dazu passt, ne?
Mhm.
Also es gibt natürlich das klassische Gewehr, was man sich so aus dem Ersten Weltkrieg vorstellt, aber es gibt auch Maschinengewehre, Maschinenpistolen, es gibt Flammenwerfer. Die Heretiker haben eine sogenannte Artilleriehexe als Modell.
Artilleriehexe?
Ja, das ist ein total witziges Modell. Also die kommt quasi aus der Hölle und kann unendlich Artilleriegranaten aus dem Nichts beschwören, also sozusagen durch den Portal aus der Hölle beschwören und damit mehr oder weniger ja den Feind bombardieren.
Ach krass.
Ja. Und es ist sowieso total abgefahren, also die Mächte der Hölle, die haben zum Beispiel auch eine 666 Meter lange Haubitze gebaut, die mit 1666 Millimeter Kaliber Granaten schießt und so, also es ist total verrückt. Es ist so richtig verrückt.
Okay,
ja, also. Und da wären wir dann theoretisch auch schon bei den Fraktionen angekommen.
Ja.
Weil das ja auch, sag ich mal, relativ entscheidend ist. Aber stell du ruhig erst noch deine Frage.
Nee, ich wollte gerade sagen, von wegen, also wenn das Ding da irgendwo hinwämmst, dann wächst da erstmal gar kein Gras mehr. Und
ja.
das klingt für mich auch, ehrlich gesagt, so ein bisschen auch so mit einem zwinkenden Auge wieder, weißt du, so nach dem Motto, so, ne? Wir sind zwar Grim Dark, ne?
Fall.
Und falls du noch nicht wusstest, wir sind Grim Dark, ne? Aber mit so einem leichten, mit so einem leichten Augenzwinkern, das ist schön.
Auf jeden Fall, also es ist alles richtig schön übertrieben. Das macht's ja dann auch erst spaßig, also so wirklich bis aufs Äußerste übertrieben. Schon wirklich bis ins Lächerliche. Deswegen, man darf das alles auch nicht ganz so ernst nehmen, ne? Also auch gerade die Bezüge zur Realität, die da teilweise gemacht werden, das ist halt wirklich alles, es ist wirklich einfach alles komplett übertrieben. Das wird man vielleicht auch nochmal so ein bisschen merken, wenn ich ein bisschen über die Fraktionen spreche. Also klar, es gibt immer wieder Bezüge zur Realität, aber ich würde das alles nicht ganz so ernst nehmen. Also wenn jetzt hier unter unseren Zuhörenden irgendwelche religiösen Fanatiker sind, dann spreche ich schon mal so ein leichtes Trigger-Warning aus. Sollte man jetzt vielleicht abschalten, weil das ist schon wirklich alles ganz schön übertrieben auf jeden Fall.
Okay.
Definitiv.
Dann lass uns doch mal die Fraktion angucken. Wen hast du dir zuerst auf dem Zettel?
Genau, also als erste Fraktion habe ich New Antioch auf dem Zettel. Das ist im Prinzip, muss man sich so vorstellen, also Antioch, so nach meinen Recherchen zumindest, ist erstmal, wenn man mal bei Wikipedia guckt, ein sehr beliebter Städtename in den USA und Kanada.
Oh.
Aber dass das natürlich nicht gemeint sein kann, ist, glaube ich, relativ offensichtlich.
Ja.
Und als nächstes stößt man dann auf den Begriff Antiochia, der dann auch wieder quasi, ja, mehr oder weniger einen Städtenamen aus dem Altgriechischen darstellt und unter anderem das Fürstentum Antiochia oder auch Antiochien, das quasi so um 1098 bis 1268 in Syrien und Teilen der heutigen Türkei als einer der Kreuzfahrerstaaten, die während des ersten Kreuzzugs entstanden, zu finden ist. Und ja, das ist wirklich so, also wenn man jetzt heute mal auf Google Maps guckt, würde ich sagen, das ist südliche Türkei an der syrischen Grenze westlich von Aleppo. Das ist ja so eine Stadt, die mittlerweile, glaube ich, allen Menschen seit dem Syrienkrieg mehr oder minder ein Begriff sein sollte. Und dort quasi eine Bastion darstellt. New Antioch. Und es heißt New Antioch, weil es halt dann schon mal durch die Mächte der Hölle zerstört worden ist. Deswegen New Antioch. Und die New Antioch wird auch mehr oder weniger als Schild und Schwert Afrikas und Europas betrachtet oder bezeichnet, weil es mehr oder minder ja die größte Bastion der ja mehr oder weniger Christen direkt neben Jerusalem, wo das Tor zur Hölle geöffnet worden ist, darstellt und deswegen seitdem halt eigentlich belagert wird. Also da herrscht eigentlich 24/7 Dauerkrieg seit 1000 Jahren.
Mhm.
Und dementsprechend sind halt auch die Menschen, die da leben, ganz schön durch, kann man sich, glaube ich, vorstellen.
Ja, ganz schön durch.
Und,
ja.
Und bei New Antioch, ja, handelt es sich quasi um so eine Art Mischung wirklich. Also da kommt diese, finde ich, Mischung aus Mittelalter und Erster Weltkrieg Ästhetik am stärksten zu tragen, weil das ist wirklich so eine Mischung aus Kreuzfahrerrittern und Soldaten des Ersten Weltkriegs. Nur, dass die auch noch teilweise so gepanzerte Mecha-Anzüge dabei haben, aber mehr so in klein. Also jetzt nicht so riesige Mechs oder so, aber wer weiß, vielleicht kommt das auch noch.
Ja, geil.
Und das sind so, ja, also wirklich einfach so, die sehen halt wirklich einfach aus wie so Soldaten mit Ritterhelm, würde ich sagen.
Mhm.
Also gar nicht mal so sehr mit diesem ganzen Gasmaskenthema in den Artworks, aber dadurch, dass halt Gasgranaten und Gasbomben und Gasmasken auch eigene Regeln haben, ist das natürlich auch ein Thema, was immer wieder zu finden ist, ne? Weil das ja auch etwas ist, was den Ersten Weltkrieg sehr stark geprägt hat. Und dadurch, dass das ganze Artwork und die Lore davon ja auch beeinflusst ist, gibt's natürlich auch dafür sowohl Regeln als auch viele Artworks.
Mhm. Genau.
Das ist im Prinzip New Antioch. Und ich würde sagen, was ich so gefunden habe in den Regeln, das Besondere an dieser Fraktion ist im Endeffekt, dass man nicht zwangsläufig immer einzelne Modelle aktiviert, sondern man kann seine Modelle mehr oder weniger in so eine Art Fireteams einteilen, so dass man halt, wenn man dann dran ist mit Aktivieren, mehrere Modelle auf einmal aktivieren kann.
Ja.
Das ist sozusagen das Besondere bei denen. Also man kann dann nicht, also angenommen, ich habe jetzt drei Modelle zu einem Feuerteam eingeteilt, dann kann ich die halt alle drei direkt aktivieren, aber dann halt nicht dreimal oder so, ne, sondern die sind dann auch durch mit ihrer Aktivierung.
Ja, genau. Genau.
Und das ist so mehr oder weniger, würde ich sagen, das Besondere an denen.
Also ich weiß, dass unsere Hörerinnen und Hörer da draußen, sobald du das Wort Antioch gesagt hast, bei ganz vielen im Kopf plötzlich die heilige Handgranate von Antioch losgeht, die wir bei Worms ja haben. Und sobald man sie...
Ach so, die heißt die heilige Handgranate von Antioch?
Von Antioch.
Das weiß ich gar
nicht. Ja, genau richtig. Und jedes Mal, wenn du die wirfst, singt ein Chor Halleluja. Also von daher...
Ja. Ja, das passt auf jeden Fall. Also deswegen war ich mir auch ziemlich sicher, dass ich das mehr oder weniger auf diesen geschichtlichen Fakt sozusagen beruft, diese ganze Geschichte. Aber ne, wie schon erwähnt, ist es halt eine alte alternative Realität, aber trotzdem sehr stark von unserer inspiriert.
Ah, sehr geil. Na, ich habe schon ein richtiges so Bild im Kopf, ne? So was das für Viecher sind und für Fraggles, die da rumlaufen mit ihren Gasmasken und so weiter und so fort.
Ja, ja, also ich glaube, Neo Antioch ist noch so die Fraktion mit den normalsten Menschen, ne, wenn es sowas geben kann in so einer Welt. Also es gibt noch eine Fraktion, die auch aus normalen Menschen besteht, aber es gibt halt ansonsten nur Irre. Da in dieser Welt.
Wie schön du das gesagt hast.
Also die andere,
nur Irre.
Ja, weil die andere Fraktion, die aus noch normal, also aus halbwegs normalen Menschen, also das sind ja alles, muss man sich ja vorstellen, so religiöse Fanatiker, ne? Weil wir haben wirklich Hölle und Himmel auf Erden. Es geht nicht mehr oder weniger, geht's nicht mehr um Glaube, sondern es ist ja alles eingetreten. So, ne? Es ist ja wirklich in dieser Welt, ne? Das sind nicht mehr nur Gläubige, sondern das sind wirklich komplett irre alle, weil ja, es gibt wirklich physische Beweise für alles, was wir uns in irgendwelchen Schriften, egal aus welcher Religion oder zumindest egal aus welcher Religion aus diesem Bereich, also das ist ja so ein mehr oder weniger größerer Bereich, also Christentum, Judentum und Islam sind ja sehr nah beieinander,
ja,
so von ihrer ganzen Mythologie auch so ein bisschen und vom Zeitrahmen, sage ich mal, und von den Schriften, auf die sie sich beziehen und den, ich nenne es jetzt mal, mythologischen Figuren, auf die sie sich beziehen, weil rein objektiv gesehen ist Jesus ja auch nichts anderes als eine mythologische Figur, so wie in der griechischen Mythologie Zeus oder so, ne? Also, ne? So muss man es ja einfach sehen. Einfach mal mit so einem ganz objektiven Blick darauf, sage ich mal. Und dann gibt es halt noch das Iron Sultanat. Also das eiserne Sultanat mehr oder minder, das sind sozusagen die ganzen muslimischen Kräfte, die es sozusagen auf der Welt gibt, die haben sich vereint hinter so einer Art eisernen Mauer, um quasi dort ihre Base zu haben, wo sie ihre Krieger ausbilden und ihre Waffen schmieden, um dann sozusagen loszuziehen, um auch gegen die Mächte der Hölle zu kämpfen. So. Und da ist es halt auch wieder so, ich habe dann halt mal so ein bisschen recherchiert, also es könnte sein, dass es das eiserne Sultanat ist, weil es auch dort wieder in der Mythologie zwei teufelsartige Wesen gibt, so würde ich sie beschreiben, die nennen sich Gog und Magog und die wurden quasi dadurch besiegt, dass eine eiserne Mauer mit Kupfer übergossen worden ist und die sie nicht durchdringen konnten und damit dann sozusagen darin gefangen waren. Und deswegen glaube ich das Iron Sultanat, weil ja diese beiden Wesen, Gog und Magog, mehr oder minder so eine Art Kataklysmus auch einleiten in einigen Schriften. Und zwar kommen die quasi auf die Welt und essen alles Essen auf und trinken alles Trinken aus. Ja, wirklich. Und kommen dann nach und kämpfen sich quasi nach Jerusalem und dann ist alles Essen aufgegessen, alles Trinken ausgetrunken, deswegen gehen die davon aus, okay, sie haben jetzt alles Leben ausgelöscht, dann schicken die Pfeile in den Himmel und warten darauf, dass die Pfeile blutend herabfallen, gehen dann davon aus, sie haben alle Mächte im Himmel quasi vernichtet oder alle Wesen im Himmel vernichtet, weil ja sozusagen nur noch blutende Pfeile wieder herabgefallen sind. Und dann ist es aber wohl so, dass irgendwie, ich glaube, Jesus dann Gott befiehlt, sie zu vernichten, und der schickt dann irgendwie so Maden auf die Erde, die dann in die reingehen und die von innen aufessen, und damit ist dann sozusagen das Ende der Welt abgeschlossen, mehr oder weniger. So ungefähr eine Geschichte, die es halt in der Mythologie dann wieder gibt und die dann auch wieder aufgegriffen wird. Also das sind immer so Sachen, die total, ja, es ist, ne, das sind jetzt nicht so Kern-Glaubenselemente immer, ne, die da aufgegriffen werden aus den verschiedensten Religionen, mit denen da sozusagen mehr oder weniger so ein bisschen hantiert wird, sondern das sind eher so Sachen, die eher im Hintergrund stattfinden. Wie zum Beispiel auch, es gibt ja Dantes Inferno, ja, das ja theoretisch aber eine Apokryphe darstellt, also eigentlich ein aus der Bibel rausgestrichenes Thema ist, aber trotzdem ja irgendwo im entferntesten Sinne zum Christentum dazugehört. Aber ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass die Macher sich schon eher auf solche Randthemen aus den Religionen konzentrieren, um dann halt auch da nicht in irgendwelche Fettnäpfchen zu treten oder so, ne? Aber es ist halt alles schon die Stories, die da teilweise benutzt werden, ist halt harter Tobak, ne? Also gerade auch hier Dantes Inferno mit diesen, ich glaube, 7 Ringen der Hölle und so, was da alles für ein Shit abgeht. Und darum geht's dann halt jetzt auch bei unserer nächsten Fraktion. Das ist die Heretic Legion. Und zwar war es halt im Prinzip so, als die Kreuzritter dann diese ultimative Häresie begangen haben, haben sich dann mehr oder minder ein Drittel der kompletten Menschheit, haben einen Kniefall vor den Mächten der Hölle begangen und haben sich den angeschlossen, mehr oder weniger, und kämpfen halt als die heretische Legion an der Seite von Dämonen und den Teufeln und wer nicht alles da aus der Hölle rausgekrochen kommt.
Na geil.
Zum Beispiel gibt's da gepanzerte Werwölfe, die für die Hölle kämpfen.
Mhm.
Oder halt auch irgendwelche Menschen, die in die Hölle reingegangen sind und dann da irgendwie mutiert und dann mega mutiert wieder rauskommen und dann halt irgendwelche besonderen Kräfte dann auch mit sich bringen oder besonders robust einfach sind gegen Waffen und so und dann auch besonders stark im Kampf, ne? So, aber es gibt da auch da einfach ganz normale Menschen, die aber natürlich alle dann so, ja, heretische Teufelsanbeter sind, und dann auch da, ich weiß noch nicht so recht, was deren Motive sind, ob die jetzt einfach nur die Welt beherrschen oder unterjochen oder vernichten wollen, das ist mir alles noch nicht so ganz klar. Ist ja auch die Frage, ob das überhaupt eine Rolle spielt, ne?
Weißt du, was mir noch nicht mal klar ist in der ganzen Geschichte?
Was denn?
Wie kommt man als Mensch auf solche geisteskranken Ideen?
Ja, also
krass, ey, wirklich.
Das ist wirklich verrückt, ne? Also, aber im Endeffekt ist das ja alles inspiriert von der wahren Mythologie, die es so gibt auf der Welt, ne? Also, es sind ja nicht mal alles neu ausgedachte Sachen. Das finde ich auch noch so bemerkenswert irgendwie, weil man zu vielen dieser Erzählungen dann wirklich in der Mythologie unserer Welt sozusagen irgendwelche Geschichten dazu findet, ne?
Ja.
Also die haben sich nicht unbedingt alles neu ausgedacht, die haben einfach nur das genommen, was es schon gab, und das zu so einer Art alternativen Welterzählung aufgebaut quasi.
Ja, super geil.
Genau.
Wen hast du noch auf dem Zettel?
Aber genau, es gibt noch die sogenannten Trench Pilgrims. Das ist zwar theoretisch eine Fraktion, die mehr oder weniger auch zu New Antioch gehören könnte, aber das sind mehr oder weniger zusammengewürfelt Prozessionen aus Propheten und Gläubigen, die sozusagen in den Krieg ziehen. Die werden meistens von einem Propheten angeführt. Das muss auch nicht mal irgendwie wirklich, das sind wahrscheinlich auch irgendwelche selbsternannten Propheten. Das ist alles gar nicht so ganz klar. Und die ja teilweise auch mit improvisierten Waffen und auch mit einer improvisierten Organisationsstruktur einfach zusammen in den Krieg gegen die Hölle ziehen. Das sind halt einfach irgendwelche Gläubigen, die nicht zu irgendeiner Organisation dazugehören oder irgendwie offiziell zur Kirche gehören oder so, sondern ja, die einfach mehr oder weniger in den Krieg ziehen wollen, um gegen die Mächte der Hölle zu in den Krieg zu ziehen und die zu besiegen oder was auch immer. So.
Ist das spannend, ey.
Da ist auch mehr oder weniger die so ein relativ bezeichnendes Bild für dieses ganze Thema Trench Crusade entstanden, und zwar der sogenannte Trench Pilgrim. Das ist so ein Typ mit so einem spitzen Helm auf und quasi so einem Gewehr in der Hand. Das hat der ein oder andere vielleicht schon mal gesehen, dieses Bild. Kann ich mir zumindest gut vorstellen. Ich glaube, das war auch so eins der ersten Bilder überhaupt, die so zu dem Thema von dem eigentlichen, wie ich jetzt verstanden habe, Erfinder Mike Franchina, heißt der, entstanden sind. Der hat zum Beispiel unter anderem auch an Diablo 4 Artworks, so, was ich so gelesen habe, mitgearbeitet. Ich finde, da merkt man auch irgendwie, ne, weil das ja auch alles extrem grimdark geworden ist.
Ja, das stimmt. Da gebe ich dir vollkommen recht. Das merkt man ja.
Also Diablo 4 ist ja mega düster. Und ja, der hat, soweit ich weiß, auch daran mitgearbeitet. Also der ist kein unbeschriebenes Blatt, weil wenn man sich seine Instagram-Seite anguckt, irgendwie 75.000 Follower, das kriegst du nicht mal eben so durch ein Indie-Projekt.
Naja, genau. Da musst du schon ein bisschen was
wir
gemacht
haben. Genau, wir waren bei den Trench Pilgrims, genau, also dazu ist eigentlich sonst soweit alles gesagt. Die haben dann halt auch verschiedenste Einheiten, und dann gibt es last but not least den Kult des Schwarzen Grals oder Cult of the Black Grail. Ja, das ist quasi Nörgel, so, um es jetzt mal ganz platt zu sagen.
Das ist quasi Nörgel.
Ja, wirklich, also es ist, die Story bei denen ist, dass Beelzebub den Schwarzen Gral, also das ist scheinbar so eine Art Megaseuche, auf die Erde losgelassen hat und dadurch halt so, ne, so Fliegen und Mutanten und alles sowas entstanden ist und halt alles so mit Krankheiten und eklig und, ne, so, also wie halt Nörgel, so.
Ja, okay.
Das ist halt einfach so, was soll ich sagen? Was aber besonders ist an dieser Fraktion, die bringen noch einen weiteren Marker mit ins Spiel. Und quasi eine Art Seuchenmarker, der auch durch gewisse Aktionen der Fraktion ausgelöst werden kann, durch gewisse Waffen, Verwundungen oder so, der auch funktioniert wie ein Blutmarker, nur dass ein Modell, das einen Seuchenmarker trägt und aktiviert wird, einen weiteren hinzubekommt automatisch.
Mhm.
Also noch ein bisschen fieser, würde ich sagen, als ein Blutmarker. Das heißt, man möchte eigentlich, dass ein solchen Marker so schnell wie möglich ausgegeben wird, weil sonst stackt der ganz schön hoch, sag ich mal, ne? Und ist, glaube ich, auch ganz schön mächtig dadurch, die Fraktion, dass sie halt diese solchen Marker verteilen kann.
Ja gut, und dann musst du ihn ja ausgeben.
Genau,
ne?
Das ist so.
Also der muss ja weg.
Ja.
So, ne? Den willst du nicht
behalten. Ja, aber dein Gegenspieler gibt ihn ja aus. Ne? Also du kannst da schon ganz schön Schindluder mit deinen Mitspielern treiben, wenn du sozusagen diese Fraktion spielst und dann ja erstmal schön wartest, bis da ordentlich solchen Marker gesteckt sind.
Ja.
Ja, und die haben dann halt auch ganz viele verschiedene Einheiten, die unterschiedliche Möglichkeiten und unterschiedliche Funktionen erfüllen, mehr oder weniger, ne? Also was vielleicht noch wichtig ist, dazu zu sagen, es gibt für jede Fraktion eine Art, ja, Unterfraktion nochmal. Je nachdem, ne, welche Fraktion es ist, gibt's mehr oder weniger. Manchmal, ich glaube, New Antioch hat zum Beispiel nur zwei Unterfraktionen. Also die haben unterschiedliche Sonderregeln dann nochmal, die quasi die Armee nochmal ein bisschen verändern. Also wir haben dann zum Beispiel bei New Antioch haben wir zum Beispiel die Papal State Intervention Force, also die papststaatlichen Interventionskräfte.
Du meinst der Vatikan im selben
Prinzip. Ja, wirklich. Also das sind im Prinzip so eine Art Schweizer Garde.
Ja, der Vatikan kommt.
Wirklich. Also genau, weil die haben halt auch wirklich, du kannst halt bis zu 4 Nicht-Elite-Einheiten zu Schweizer Garde upgraden. So. Und die sind dann immun gegen Angst. Ne, also so kannst du dir vorstellen, werden einfach die Armeen nochmal verändert. Und es ist halt so, wenn du dir eine Armee aufbaust, dann startest du theoretisch erstmal mit 700 sogenannten Dukaten, also du startest mit 700 Punkten. Aber bei dieser Unterfraktion hast du halt 200 Dukaten weniger und dafür 11 sogenannte Glory Points. Und Glory Points ist eine Währung, die eigentlich für einen Kampagnenverlauf wichtig ist. Denn gewisse Waffen und Ausrüstungsgegenstände kosten Glory Points. Und wenn du jetzt mit einer Fraktion startest, die ohne Glory Points startet, was eigentlich mehr oder minder die Regel ist, kannst du diese Ausrüstungsgegenstände mindestens in der ersten Schlacht noch gar nicht benutzen.
Mhm.
So, da du ja aber im Zweifel eine Kampagne spielst, kannst du so eine Art Kampagnen... Das muss ich jetzt mal ganz kurz nachgucken, was das auf Deutsch übersetzt ist. Sorry. Weil sonst
kann ich ja schneiden, ist ja kein Problem.
Ach so, ja, okay.
Mhm.
Dumm. Ruhmreiche Taten.
Okay. Also wie man es von der Schweizer Garde erwarten würde.
Jein, also alle deine, also du willst, um sozusagen diese Glory Points, also diese Ruhmpunkte zu sammeln, willst du ruhmreiche Taten vollbringen. So. Und ja, also man kann davon ausgehen, dass man kann davon ausgehen, dass wenn du die Schweizer Garde spielst, dann haben die halt schon ruhmreiche Taten vollbracht und deswegen starten die quasi schon direkt mit 11 Ruhmpunkten. Mhm. Haben dafür aber 200 Dukaten weniger, um das auszugleichen. Und innerhalb einer Kampagne kann deine Warband halt diese Ruhmestaten begehen und bekommt dafür Ruhmpunkte. Das kann zum Beispiel sein, dass eins deiner Modelle mindestens 3 gegnerische Modelle in einer Schlacht besiegt.
Ah, okay. Gut, ist machbar, ne? Muss man auch wissen. Ja. Also das ist durchaus machbar. Das ist ja nicht einfach nur von wegen, oh mein Gott, das ist so ein Ding, da brauche ich ja ewig für, so nach dem Motto. Das ist doch machbar. Mhm.
Genau. Oder dann gibt es Scharfschütze, dass du ein gegnerisches Modell, das sich in Deckung befindet, aus einer langen Distanz besiegst oder tötest quasi, weil für einen Langdistanzschuss kriegst du einen Minuswürfel und für Deckung auch nochmal. Das heißt, es ist besonders schwer, aus einer langen Distanz ein gegnerisches Modell in Deckung zu verwunden und halt auch noch auszuschalten. Weil das ist halt auch so bei, das hätte ich vielleicht vorhin schon erwähnen sollen, bei Fernkampfattacken bekommst du ab der Hälfte deiner Reichweite einen Minuswürfel.
Ja, also bist du gezwungen, ne, wirklich dich auch zu bewegen, ne?
Du bist gezwungen, dich zu bewegen, also du kannst nicht irgendwie einfach nur alle wegsnipern, sondern es ist halt schon relativ realistisch, dass was das angeht, dass derzeit die Waffen alle noch nicht ganz so genau waren wie heutzutage und dadurch halt auch je weiter du weg bist, wird's halt schwerer zu treffen. So ist halt einfach so, ne?
Mhm.
Also auch schon über die Hälfte deiner maximalen Reichweite bedeutet halt, dass es einfach schwieriger ist, so zu treffen einfach.
Ja, finde ich aber ganz schön, weißt du, so nahkampflastige Einheiten, die bewegen sich nach vorne und auch gleichzeitig du als Gegenspieler musst dich ja bewegen, damit du auch vernünftig irgendwas treffen willst, ne? Und so kommt es natürlich dann auch gleich irgendwo, ich sag jetzt mal vielleicht in Runde 2 zu dem Schlagabtausch, der dann natürlich dann halt auch dann, ja, über Sieg oder Niederlage entscheidet, ne? Weil du musst dich bewegen. Also du kannst dich einfach nur stationär bleiben, so wie manche andere Armeen es tun in anderen Spielen. Ne? Du bleibst dann einfach und bist dann eingegraben.
Ja, genau. Ja. Und um nochmal ein bisschen auf die eigentliche Ausrüstung zu sprechen zu kommen, also wir haben natürlich da für jede Waffe nochmal extra Regeln, mehr oder weniger. Also die Ausrüstung verändert dann halt schon die Angriffsprofile der Modelle. Die sind nicht festgelegt, ne? Also eine Pistole zum Beispiel ist eine einhändige Waffe. Das heißt, du kannst gleichzeitig auch noch in der anderen Hand noch eine einhändige Waffe tragen. Du kannst zum Beispiel auch 2 Pistolen tragen und hat 12 Zoll Reichweite, aber kann auch im Nahkampf benutzt werden. So, das bedeutet aber, wenn du jetzt mit einer Pistole schießt und der Gegner ist 12, ist 6 Zoll oder mehr entfernt, ist dein Wurf schon mal wieder verschlechtert. Ne? Also mit einer Pistole triffst du am besten, wenn du eigentlich dich im Nahkampf befindest. Oder relativ im Nahkampf.
Ja.
Und automatische Waffen funktionieren dann halt so, dass du häufiger häufiger angreifen kannst.
Mhm. Ja, perfekt. Perfekt. Hast du noch eine Fraktion, die du uns vorstellen kannst?
Nee, das sind alle bisher bekannten Fraktionen, also bis auf die Unterfraktionen, aber das würde jetzt zu sehr ins Detail gehen, darauf nochmal einzugehen. Das sind aber sozusagen die übergeordneten Fraktionen, die bisher erschienen sind. Aber trotzdem da auch nochmal der Hinweis, es sind bisher nur alles Playtest-Rules und auch die Lore ist noch nicht komplett ausgearbeitet. Das ist ja alles erstmal nur so eine Vorschau mehr oder weniger. Also da kann es durchaus sein, dass da noch was kommt in Zukunft. Da habe ich jetzt aber keine so wirklich irgendwelchen Sneak Peek aktuellen Infos oder so.
Okay. Phil, wann kann man das dann mal Probe spielen? Mit uns zum Beispiel.
Also am 13.07. ist das Sommerfest bei den Tabletop-Freibeutern in Hamburg. Ganz liebe Grüße gehen raus an euch auf jeden Fall. Und zwar im Café Flop in Bergedorf. Und dort wird es mit Sicherheit ein Probespiel geben. Aber wie das genau aussehen wird, dazu sage ich jetzt erstmal noch nichts. Das müsst ihr euch dann schon vor Ort angucken.
Wollte ich gerade sagen, lasst euch überraschen, weil ich glaube, das wird ganz geil.
Das glaube ich auch.
Das wird ganz geil. Weil, also ich möchte auf jeden Fall mal Probe spielen. Ich bin sehr gespannt auf die Platte und ich freue mich sehr, sehr drauf, deine gekitbashten Minis zu sehen. Weil das, was du bis jetzt gezeigt hast, Alter, das hat mir wirklich, wirklich Freude gemacht, da einfach mal drüber zu gucken und zu überlegen, scheiße, wo hat er das Bit denn her und wo hat er das denn und hat er da irgendwie was drin rumgesägt und das war schon ziemlich, ziemlich fett, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Also Chapeau von meiner Seite.
Ja, danke dir. Ne? Hätte ich gar nicht gedacht, dass ich damit so viel Eindruck schinde.
Nein, es ist, also ganz ehrlich, es ist was anderes, wenn man versucht, Minis aus so einzelnen Bits, die man noch hat, irgendwie so zusammenzukleben oder sowas.
Mhm.
Und, oder ob ich dann einfach auch ein ästhetisch ansprechendes Gesamtkunstwerk im Prinzip daraus zaubere.
Mhm.
Ne? Also ich sag jetzt einfach mal.
Das war jetzt aber mal richtig krasser Lob.
So, weißt du, also es ist was anderes, ob ich einfach einen Tropfen Sekundenkleber in meine Bitbox fallen lasse und das dann nachher wieder raushole und sage, es ist ausgehärtet. Es ist jetzt so. Oder ob ich mir wirklich Gedanken darüber mache, von wegen so, was will ich denn eigentlich zeigen? Und das ist bei dir, hat da stattgefunden. Und deswegen kommt vorbei und seht euch einfach wirklich diese Minis an und spielt einfach eine Runde Trench Crusade mit uns. Beziehungsweise mit Phil. Also von daher, ich bin nicht mit Trench Crusade da. Also von daher, das wird schon.
Nee, du wirst ja mit Luna dort sein.
Genau.
Wenn ich mich recht entsinne. Genau. Und das wird bestimmt auch super spannend.
Ja, wieder so ein bisschen in die Regeln reinlesen und so weiter und so fort. Und dann kriegen wir das auch.
Genau, genau.
Phil, was willst du denn noch erzählen über das Spiel?
Also das Einzige, um das Ganze nochmal ein bisschen schmackhaft zu machen, die Regeln wurden designt, also das Game Design von Tuomas Pirinen. Sollte dem ein oder anderen eventuell ein bekannter Name sein. Und zwar ist das der Erschaffer der Mordheim-Regeln und der unter anderem Erschaffer der Warhammer Fantasy 6. Edition. Eine der Warhammer Fantasy Editionen, die ja quasi eine ganz eigene Fanbase hat, die sich heute noch reger Beliebtheit erfreut. Also ich glaube, allein das ist schon mehr oder weniger genug Hinweis, um sich das mal nochmal näher anzuschauen, wenn man jetzt, sag ich mal, ja, wenn wir jetzt jemanden den Mund wässrig geredet haben sollten.
Wollte ich gerade sagen. Und auf jeden Fall gibt's die ganzen Links natürlich dann auch hier unter dem Beitrag drunter, so dass ihr dann einfach mal gucken könnt. Wer es gar nicht abwarten kann, der googelt einfach mal nach Trench Crusade und dann kommt ihr auch auf die passende Seite. Also von daher, das solltet ihr auch irgendwie hinkriegen.
Gut. So sieht's aus.
So, Sachet, haben wir noch was oder wollen wir dann schon Abmoderation machen? Stunde haben wir voll.
Ja, das wär's von meiner Seite. Also,
okay.
Ich habe jetzt alles zum Thema Trench Crusade gesagt, was ich sagen wollte.
Hast du gedroppt.
Für so einen groben Überblick, sag ich mal. Ne? Wir wollten ja heute jetzt hier nicht
im Detail das Spiel auseinandernehmen, sondern einfach nur mal so einen groben Überblick über die Welt, die Lore und die Regeln geben.
Ja, Phil, vielen Dank für diesen kleinen, aber doch sehr spannenden Einblick in dieses Spiel. Und ich hoffe da draußen, dass ihr euch es einfach mal anguckt und dass ihr wirklich bei den Freibeutern vorbeikommt und euch da einfach mal eine Demo-Packung abholt. Also von daher, schaut es euch einfach an. Phil, deine letzten Worte.
Ja, Piwi, es hat mir wie immer sehr viel Spaß gemacht. Es war meine ganz große Freude, die Folge heute mit dir aufzunehmen. Ganz liebe Grüße an alle Dysonauts da draußen und bis zum nächsten Mal. Macht's gut.
Bis dahin, ihr Lieben, wir wünschen euch was. Bis dann. Ciao, ciao.